Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe in einem neuen Buch den Ekelplural kennengelernt. Der sprachsensible Literaturkritiker Knut Kortzen, der ekelt sich, wenn er Plurale hört, wie Verbräuche oder Verkehre oder Bedarfe. Und an anderen Stellen amüsiert er sich dann wieder über die Phrasen in unserem heutigen Deutsch. In seinem Buch Stand jetzt aus dem Wörterbuch meiner Mitmenschen. Über dieses Buch rede ich gleich mit Knut Kortzen. Wenn Sie sehr viel verwendete Begriffe hören, wie ergebnisoffen zum Beispiel oder armutsfest oder Wertschätzung, wie geht's Ihnen dann damit? Der Literaturredakteur Knut Kortzen, der zuckt zusammen bei solchen modernen Phrasen, manchmal amüsiert, manchmal auch verärgert oder angeekelt. Und er hat jetzt ein Buch veröffentlicht über unser Phrasendeutsch mit dem Titel Stand jetzt aus dem Wörterbuch meiner Mitmenschen. Knut Kortzen ist jetzt in München für uns im Studio, also guten Tag nach München, Herr Kortzen.
Guten Tag, Herr Mayer.
Welcher der Begriffe aus Ihrem Buch regt Sie denn am meisten auf oder amüsiert Sie am meisten? Wo sind die stärksten emotionalen Ausschläge?
Ja, gar nicht so einfach zu beantworten, aber wir haben zwar erst Januar, ich würde trotzdem einen Begriff über den Februar nehmen, der February. Das ist so ein Marketing-Deutsch-Begriff, der sich eingebürgert hat in den letzten Jahren. Die Monate werden durchdekliniert und irgendwie verhunzt. Und der February, also geschrieben F-A-I-R, February soll natürlich uns aufmerksam machen, uns gerechter zu verhalten, gerechter zu ernähren, gesünder zu ernähren.
Und also eigentlich gute Anliegen doch.
Tolle Anliegen, absolut. Ich unterschreibe alles, aber es nervt halt in der Penetranz, mit der dieser Begriff dann auf Plakaten und sonst wo uns entgegentritt und auch weite Kreise zieht. Also es ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo wir das sehen, dass die deutsche Vorsilbe V-E-R eben umgemodelt wird in F-A-I-R, um dann irgendwie anzuzeigen, wir sind hier besonders gerecht und gut bei der Sache. Und ich habe mir, als mir es zu viel wurde, gedacht, würde ich einen Antiquitätenladen eröffnen, dann müsste ich ihn womöglich vermöbeln oder versilbern nennen. Also.
Sie haben mich gleich am Anfang Ihres Buches überrascht mit einem Wort, das ich noch nicht gehört hatte, nämlich Nowness. Auch wieder ein englischer Bezug, also ja. Nowness für Jetzigkeit oder Gegenwärtigkeit. Warum steht denn die Nowness am Anfang Ihres Buches?
Naja, also wir Journalisten pflegen ja auch gerne solche Phrasen zu sagen wie Danke für den Moment oder zur Stunde verhält es sich so und so oder die Informationen, die ich habe, sind Stand jetzt die folgenden. Und das mit der Nowness hat eben auch damit zu tun, dass ich einfach ein kleines ironisches Diktionär schreiben wollte über Begriffe, Phrasen, Wendungen aus unserer unmittelbaren Gegenwart, die vielleicht auch etwas uns erzählen über unsere Zeit, in der wir leben. Also wir reden ja nicht ohne Grund so, wie wir reden. Und deshalb dachte ich, ich trage da mal das, was mir auffällt, zusammen, so ein paar Begriffe, Wendungen eben, und versuche mir mal meine Gedanken darüber zu machen.
Ironisches Diktionär, haben Sie gerade gesagt, als Beschreibung für Ihr Buch. Wahrscheinlich mit nicht zufällig Französisch, weil Sie auch gleich am Anfang Ihres Buches auf Gustave Flaubert zu sprechen kommen. Der hat ja schon Mitte des 19. Jahrhunderts hat er ein Wörterbuch der Gemeinplätze herausgegeben, also ein Wörterbuch der Phrasen und Klischees und Binsenweisheiten. Das ist so eine Art Vorbild für Ihr Buch, oder?
Ja, ich habe das mal vor längerer Zeit während des Studiums gelesen und mich sehr darüber amüsiert. Das hat Gustave Flaubert ja in sehr jungen Jahren geschrieben. Und dann irgendwann, ich habe dann natürlich die Romane gelesen, die Erzählungen von ihm, und bin wirklich ein, wie sehr viele Menschen auf dieser Welt, ein großer Verehrer seines Werks, und bin dann irgendwann mal zufällig darauf gestoßen, dass er am selben Tag wie ich geboren wurde, und dachte, ja, mei, das ist vielleicht
am 12. Dezember, ne?
12. Dezember, das ist dann vielleicht auch ein gutes Zeichen. Und ich muss allerdings sagen, das Wörterbuch der Gemeinplätze, ja, das erwähne ich ja auch im Vorwort, ist wichtig für mich gewesen. Aber noch wichtiger war tatsächlich, und auch das ist so eine Studienlektüre gewesen, aus dem Wörterbuch des Unmenschen eine Kompilation verschiedener Kolumnen von drei Autoren aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, Dolf Sternberger, Gerhard Storz und Wilhelm Emanuel Süßkind, die in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre sich Gedanken darüber gemacht haben, so ähnlich jetzt wie ich über die Gegenwart, was heißt das eigentlich? Warum benutzen wir ein Wort wie durchführen oder wissen um etwas und sind dann natürlich darauf gestoßen, waren hochsensible Geister, dass das alles mit der Sprache des Nationalsozialismus auch eng verwoben ist, dass die Nazis die Sprache auch der frühen Bundesrepublik immer noch stark durchdrungen haben, mit einzelnen Wendungen auch, und haben eben in ihrer Zeit versucht, da dieses phänomenale Buch zu schreiben. Und das ist wirklich ein Standardwerk bis heute. Und das würde ich so als das ganz große und natürlich nicht zu erreichende Vorbild für mein kleines Büchlein nennen.
Das Buch aus dem Wörterbuch des Unmenschen aus den 1950er Jahren, 1957 zum ersten Mal erschienen. Wenn es da um Nazisprache ging, ging es natürlich auch um politische Anklänge verschiedener Begriffe. Und mit solchen Begriffen setzen Sie sich auch für unsere Gegenwart auseinander. Zum Beispiel mit dem Begriff Armutsfest. Er wird gerne verwendet, wenn es um Löhne geht oder um die Rente geht. Was stört Sie an diesem Begriff Armutsfest?
Also mich stört jetzt per se nichts daran. Ich finde es nur bemerkenswert, dass der sich so eingebürgert hat in unserem Sprachalltag fast. Also es gibt mittlerweile Bücher, deren Untertitel dieses Wort auch ziert. Und ich finde, das ist ein interessanter Begriff aus dem Arsenal der politischen Magie, weil wir kennen ja andere vermeintlich verwandte Begriffe, wie zum Beispiel Zukunftsfest oder Krisenfest. Etwas Zukunftsfest und Krisenfest machen heißt ja, eine Sache davor zu feiern, dass eben nicht die Krise eintritt und dass die Zukunft sicher bleibt. Und bei Armutsfest ist nun paradoxerweise etwas ganz anderes gemeint, nämlich man möchte ja gerade erreichen, dass Armut nicht eintritt. Und das ist so eine seltsame, in dieser Reihe von Festbegriffen ein seltsamer Ausreißer, der mir irgendwann aufgestoßen ist. Und ich dachte, man könnte sich ja auch darüber mal Gedanken machen. Und tatsächlich hängen ja all diese Begriffe, Krisenfest, Zukunftsfest und so, Wetterfest, damit zusammen mit einem alten Aberglauben von uns, dass wir eben uns feiern möchten, schützen möchten vor Dingen, die uns bedrohen oder die uns unsicher erscheinen und da eine gewisse Sicherheit wieder erlangen möchten.
Ein sprachlicher Abwehrzauber sozusagen.
Genau, ein so nenne ich es ja auch, ein sprachlicher Abwehrzauber.
Sie schreiben über einen anderen politischen Begriff, der sehr viel verwendet wurde in den letzten Jahren und sicherlich auch weiter verwendet wird, unter B wie Brandmauer, nämlich diese Brandmauer-Metapher. Da schauen Sie sich die Herkunft auch dieses Begriffes an und die Verwendung, also eine kleine Brandmauer-Wortgeschichte. Diese Wortgeschichte, zu welchen Einsichten hat sie die geführt?
Ja, ich finde das bemerkenswert. Also das ist ja mittlerweile sowas von gegenwärtig, dieser Begriff, wie oft wir den benutzen und wie sinnentstellend wir ihn manchmal auch benutzen. Denken Sie zum Beispiel daran, dass die Grünen-Vorsitzende Franziska Brandner von Brandmauerspechten mittlerweile redet. Das hat aber gar nichts mit der realen Mauer, jetzt der Berliner Mauer zum Beispiel, zu tun, sondern die Brandmauer entstammt natürlich ganz anderen Zusammenhängen. Also das ist ja eigentlich nur die kahle Wand, die eben auch vor Feuer schützen soll an Gebäuden. Und mir, ehrlich gesagt, ist der Begriff Brandmauer das erste Mal entgegengetreten, als ich im Theater in den 1990er Jahren in Münchner Kammerspielen saß und Dieter Dorn damals viele Inszenierungen als Intendant machte und den Bühnenraum immer ganz weit aufriss, bis zur Brandmauer, hieß es dann immer. Und die gibt es natürlich auch im Theater, die Brandmauer. Und wenn Sie jetzt daran denken, dass wir auch andere Begriffe in der politischen Vokabular haben, wie den eisernen Vorhang, der entstammt ja auch der Theatersprache, der eiserne Vorhang. Interessanterweise denken wir immer, das hat Winston Churchill in die Welt gesetzt, diesen Begriff des eisernen Vorhangs. Ist aber gar nicht so.
Für die Blockgrenze nach dem Zweiten Weltkrieg,
genau. Genau, und war aber schon vorher im Schwange, komischerweise auch bei den Nazis. Also es gibt 1944 in der Zeitschrift Das Reich von Josef Goebbels schon entsprechende Artikel über den eisernen Vorhang gegen den Kommunismus. Also das ist alles sehr interessant, das nachzuvollziehen. Und bei der Brandmauer muss ich wirklich sagen, da habe ich mittlerweile den Eindruck, da benutzen viele Leute dieses Wort, ohne eigentlich das, was tatsächlich damit verbunden ist, noch im Kopf zu haben. Also der hat sich so in gewisser Weise emanzipiert, dieser Begriff. Und ja, das wollte ich ihm auch aufzeigen.
Wir haben schon ein paar Bezüge besprochen, die Sie aufmachen auf Gustave Flaubert, 19. Jahrhundert, oder eben auf das große Vorbild aus dem Wörterbuch des Unmenschen aus den 1950er Jahren. Wenn Sie das auch vergleichen, was Ihre Kollegen früher aufgespießt haben, würden Sie sagen, wir leben in besonders phrasenhaften Zeiten heute?
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir nicht dümmer reden als vorherige Generationen. Wir sind sehr erfindungsreich im Kreieren neuer Wortschöpfungen, die mal besser, mal schlechter geraten. Ich will das aber auch gar nicht verurteilen und verdammen. Also das ist mir wirklich ganz wichtig, dass ich dieses Buch jetzt nicht geschrieben habe aus irgendeiner sprachpäpstlichen Perspektive, die ich auch gar nicht einnehmen könnte, weil ich viel zu fehlerhaft selber bin. Das habe ich überhaupt nicht vorgehabt, sondern ich wollte tatsächlich uns selbst so ein bisschen darauf stoßen, was wir machen, wie wir reden und uns damit im besten Falle vielleicht auch ein bisschen erheitern. Also das ist jetzt nicht mein Anliegen, da irgendwie mit dem Zeigefinger zu agieren. Und ich bin irgendwie mal auf einen kleinen Satz in den Notizbüchern von Peter Handke gestoßen, am Felsfenster morgens. Da schreibt er so schön, statt Muttersprache sag Muttersprache. Und ich finde wirklich, Sprache ist unser aller Mutter und wir haben alle das Recht, so zu reden, wie wir zu reden. Nur können wir uns auch gegebenenfalls mal wieder darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich reden.
Herr Kotz, ich nehme mit aus unserem Gespräch getröst gewissermaßen. Wir reden nicht dümmer als Generationen vor uns, auch wenn wir manchmal ganz schön dämlich reden. Das Buch von Knut Kortzen heißt Stand jetzt aus dem Wörterbuch meiner Mitmenschen. Das ist im Kunstmann Verlag erschienen mit 144 Seiten. Herr Kortzen, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und besonders prägende Wörter unserer Gegenwart, die beschäftigen uns in diesen Tagen überhaupt hier im Deutschlandfunk Kultur in einer neuen Reihe, die wir heute starten. Gleich geht es um den Begriff Abschiebung. Über den hat sich die Schriftstellerin Manja Prekels Gedanken gemacht. Wir schauen uns jetzt hier in diesem neuen Jahr Wörter an, die Hoffnung wecken können oder die Angst machen können, die aufwerten oder die diffamieren. Solche Wörter bestimmen mit über unser Leben. Und wie sie das tun, danach haben wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefragt. Manja Prekels macht heute den Anfang mit dem Wort abschieben.
Schieb ab, hau ab, verpiss dich, mach eine Fliege, geh mir aus dem Licht. Abschieben so als saloppe Aufforderung, sich davon zu machen, das hört man kaum noch. Abschieben heißt heute andere abschieben, wegschaffen. Abschiebung, abschieben, das abgeschoben werden. Der Duden nennt drei Synonyme: Ausbürgerung, Ausweisung, Deportation. Der Begriff Abschiebung hat Migration als meistgenanntes Wort im Radio abgelöst, ein Gegenwort. Man könnte auch Remigration sagen, tut man aber nicht, ist ja schon besetzt. Von denen, die sagen, dass das Land schon besetzt ist. Wie eine Klokabine. Also abschieben klingt nach Ausländer raus. Ausländer? Raus? Wie reden Sie eigentlich von meinen Mitmenschen? Abschieben, jemanden loswerden, der nicht willkommen ist. Rückführungsverbesserungsgesetz. Aufenthaltsgenehmigung, neuer Abschiebeknast. Politiker erklären, wir erfüllen damit ein Wahlversprechen, ein Abschiebeversprechen. Es ginge um das Sicherheitsbedürfnis der einheimischen Bevölkerung, nur eine Dienstleistung am besorgten Bürger sozusagen, nicht persönlich gemeint. Die Europäische Agentur für die Grenze- und Küstenwache Frontex hat eine Broschüre herausgegeben, für Kinder, die abgeschoben werden. Also abgeholt. Von Bewaffneten. Mitten in der Nacht und weggebracht. Die Broschüre ist bunt und voller Bilder, heißt Mein Leitfaden zur Rückkehr. Und soll die Kinder vorbereiten. Auf das Abgeholtwerden, das weggebracht und fortgeschafft werden. Die Broschüre berichtet von leckeren neuen Süßigkeiten, netten neuen Lehrern, von denen sie nur eine kleine Busfahrt trennen würde. Und ein kleiner Flug natürlich. In irgendeinen schwelenden Bürgerkrieg, ein Islamistenregime, Armut und Hunger. Kinder, lasst uns buchstabieren. Z-Y-N-I-S-M-U-S. Zynismus. Die Lehrerin steht vor der Klasse, sie weiß nicht, was sie sagen soll. Die Mitschülerin abgeschoben, weggeschafft, fortgebracht. Werden wir Nila wiedersehen? Soll sie ihnen von dem Land erzählen, in dem Mädchen nicht auf der Straße spielen, sprechen oder singen dürfen? Sie dürfen nicht einmal zu sehen sein. Kinder, Nila ist jetzt ein Geist. Ist weg, abgeschoben. Aber nicht im Duden-Gedächtnis-Wortsinn von abfahren, abreisen, ausbrechen. Das klang ja nach Horizont, nach neuen Zielen, nach Zukunft. Nilas Duden-Eintrag lautet Abschieben.
Mein Herr Prekels in unserem Wörterbuch der Gegenwart über den Begriff Abschieben. Und morgen hören Sie hier an dieser Stelle den Autor Florian Werner. Der hat sich Gedanken gemacht über den Begriff satisfaktionsfähig.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Alle Rezensenten waren tief, tief beeindruckt von dem Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, vom Roman Die Aussiedlung des rumänisch-ungarischen Schriftstellers András Vishky. Für uns hat der Kritiker Maximilian Mengeringhaus diesen Roman gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Dieser Roman Die Aussiedlung wurde in einer Besprechung sogar ein Jahrhundertroman genannt. Sind Sie denn auch so beeindruckt von diesem Buch?
Bin ich, eindeutig. Also in den Jubelchor stimme ich gerne mit ein. Da haben ja auch Autorenkollegen von Vishky wie Peter Nordosch oder Hertha Müller das Buch in höchsten Tönen gelobt. Und wie wirklich dieser András Vishky hier die eigene Familiengeschichte in einen geschichtspolitischen Kontext setzt, das ist einzigartig. Der Autor ist eigentlich ein Theaterautor und Dramaturg und hat jetzt über 20 Jahre an Die Aussiedlung geschrieben. Ob jetzt dieses Romandebüt ein Jahrhundertroman ist, das ist jetzt eine Definitionsfrage. Also wenn man damit meint, das ist ein bleibendes Werk des 21. Jahrhunderts, da können dann unsere beiden Nachfolger im 22. Jahrhundert mal drüber reden. Ja. Wenn damit aber gemeint ist, dass ein Jahrhundert auf den Punkt gebracht wird und hier das 20., dann in jedem Fall, dann ist es ein Jahrhundertroman.
Und das 20. Jahrhundert in welcher Welt, in welcher Zeit?
Leider in eine denkbar abgründige, und zwar ins Lager geht es, nämlich hier in den rumänischen Gulag Ende der 1950er Jahre, und dorthin verbannten die rumänischen machthabenden Kommunisten in bester Stalin-Manier unliebsame Systemgegner. Und zu solchen Systemgegnern zählen sie auch die Familie Vishky, das ist einmal die Mutter Julia und ihre 7 Sperlinge, wie sie liebevoll ihre Kinder nennt. Das sind 2 Töchter und 5 Söhne. Der jüngste ist unser Erzähler, nach dem Autor benannt András, und der ist gerade 2 Jahre, als die Ereignisse losgehen. Begleitet werden sie von Nenju. Das ist eine junge Frau, die lebt seit vielen Jahren mit den Vishkys unter einem Dach. Die ist so eine Art Kindermädchen, aber eigentlich viel mehr. Und wie viel mehr, das merkt man, dass sie aus freien Stücken den Gang mit in dieses Lager geht, obwohl sie gar nicht müsste. Und dieses Lager, das liegt in einer Steppenlandschaft namens Baragan. Das ist am Donaudelta nahe Schwarzes Meer. Wir haben hier sehr, sehr heiße Sommer und bitterkalte Schneewinter. Und hier wird diese verbannte Familie Vishky wirklich gezwungen, in Erdlöchern zu hausen, in Baracken, die sie sich selber bauen müssen. Und vom Überleben und Heranwachsen der 7 Kinder handelt jetzt dieser Roman.
Und was hat diese offenbar ja sehr ungewöhnliche Familie mit dieser zweiten Mutter, wenn man so will, was hat diese Familie überhaupt in dieses Lager gebracht? Was wird ihnen vorgeworfen und warum kommen die Kinder damit in Sippenhaft?
Ja, da sind wir wieder beim 20. Jahrhundert, und der Terror der totalitären Staatsapparate, der brauchte bekanntlich nicht viel. Bei den Vishkys reicht es, dass sie der ungarischen Minderheit angehören und im Grenzgebiet Rumäniens zu Ungarn und Serbien wohnen. Erschwerend hinzu kommt jetzt, dass der Vater Ferenc ein Pastor ist. Und dessen Sonntagspredigten, die liegen halt so gar nicht auf kommunistischer Parteilinie. Dafür bekommt der Vater dann auch 22 Jahre Gefängnis aufgebrummt und sein Aufenthaltsort ist ziemlich unbekannt. Und wie Sie es schon gesagt haben, der Rest der Familie wird dann in Sippenhaft genommen. Auch die Kinder, die werden zu Agitatoren und Propagandisten gestempelt und müssen dann einfach mit in diese Steppenlandschaft des Baragan. Hier treffen sie in den Lagern dann auf Faschistenwitwen, Holocaust-Überlebende, Dissidenten. Allerhand Figuren, wie zum Beispiel den Grüber. Das ist ein Mann, der die sterblichen Überreste der Verstorbenen sammelt und in Säcken zusammentut, um quasi ein Andenken zu gewährleisten. Und der wohnt in einem Erdloch mit den Säcken seiner 4 verstorbenen Kinder. Auf solche Leute treffen wir, uns begegnet Hunger, Polio, abgefrorene Zehen, also sehr viel Fieses, aber auch, und das ist das Besondere an diesem Buch, kleine Wunder. Es gibt zum Beispiel eine Auferstehungsszene, da wird die Mutter, die sterbenskrank ist zu dem Zeitpunkt, oder denkt man, eigentlich schon in die Totenhalle gebracht und die 7 Sperlinge holen sie zurück. Und diese Szene, wie die Mutter dann aufersteht quasi, die haut einen um, die nimmt einem wirklich die Spucke.
Ich dachte jetzt lange, als Sie von dem Buch erzählt haben, dass das eine unglaublich deprimierende und düstere Lektüre sein muss. Aber offenbar gibt es auch Gegentendenzen mit dieser Auferstehungsszene. Wie erzählt Ondrasch Wischki denn überhaupt von dieser Lagerzeit?
Ja, das ist das Bedeutende, die Gretchenfrage. Wie liegt nämlich hier die Größe des Buches? Also erstmal von der Form her sind das 822 kurze, man könnte sagen kürzest Kapitel, punktlos auch, wird immer wieder erwähnt. Will ich aber gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden, denn man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an diese Form. Man kann das ein bisschen beschreiben, als wären es sprunghafte Erinnerungsfragmente, Schlaglichter aus kindlicher Perspektive, nämlich von Ondrasch. Und das hat dem Buch Die Aussiedlung viele Vergleiche zu Imre Kertész, Roman eines Schicksalslosen, eingebracht. Ich musste sehr viel aber auch denken an Roberto Beninis Das Leben ist schön oder ein Roman von J.G. Ballard, Das Reich der Sonne, auch von Steven Spielberg verfilmt. Denn da geht es auch darum, wie Kinder Kraft ihrer Fantasie dieser Lagerrealität trotzen können. Und das ist dann wirklich Fantasie aufgeladen und durchaus auch heiter. Das Spannende ist hier auch, dass den motivischen Referenzrahmen bildet so ein bisschen die Bibel. Das ist beim Familienhintergrund nicht sonderlich verwunderlich.
Der Vater als Pfarrer.
Genau, der Vater ist Pastor gewesen und führt dann aber auch zu so etwas wie überhaupt der Theodizee-Frage, also wie kann ein gerechter Gott überhaupt solche Ungerechtigkeit zulassen. Das Spannende ist nun aber, es ist kein bitteres, kein hasserfülltes Buch, sondern wirklich ein Manifest der Liebe. Das sieht man im Doppelporträt dieser Eltern von Vater und Mutter. Die werden hier wirklich in den Himmel gehoben. Aber auch die Geschwister sind sehr, sehr wichtig. Die haben auch mit ihren Erinnerungen selber zum Buch beigetragen. Und es geht quasi um diesen Familienverbund. Wie hält man durch? Und wie verhärmt man nicht?
Und wenn dieser Roman jetzt auch von Ihnen so gelobt wird, dann muss die Übersetzerin Timea Tanko, dann muss auch die was Ungewöhnliches geleistet haben, oder?
Also Lob ist wirklich fast zu schwach. Man kann hier auf die Knie gehen vor diesem Werk. Und ich glaube auch, dass es grandios übersetzt ist. So zumindest liest es sich für mich. Ich selber bin des Ungarischen nicht mächtig, hatte aber das Glück, dass ich bei einer Berliner Lesung des Autors und auch der Übersetzerin sein konnte. Und hat man sehr viel vom Rhythmus und der Melodik der Sprache Ondrasch Wischkis gemerkt. Und das finde ich alles in dieser Übertragung wieder. Diese mündliche, gewitzte Eleganz, die treffsichere Bildwahl und erstaunlich eben auch der bewahrte Humor, dieser sanfte Spott, wenn zum Beispiel es um kommunistische Gotteswiderlegungen geht oder die alten Prozessakten gewälzt werden. Also ins Osteuropa-Programm von Suhrkamp schaue ich immer gerne, aber in diesem Fall kann ich es wirklich nur empfehlen. Es ist ein absolutes Glücksgriff, dieser Roman, der alle Aufmerksamkeit verdient.
Der Roman Die Aussiedlung von Ondrasch Wischki, aus dem Ungarischen, wie gerade gesagt, übersetzt von Timea Tanko, im Suhrkamp Verlag erschienen mit 456 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren auch begeisterten Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Vielen Dank. Der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat gerade wieder angedeutet, dass er Grönland gerne annektieren möchte. Vorhin war das Thema in unseren Nachrichten. Und seit von diesen Annexionsplänen die Rede ist, hören wir öfter etwas von diesem sonst wenig bekannten Teil der Erde, von Grönland. Die Grönländerin Lally Liebert, die möchte, dass wir überhaupt mehr von ihrem Land erfahren. Lally Liebert lebt seit einiger Zeit in Deutschland. Sie hat jetzt hier einen Verlag gegründet und ihr erstes Buch verlegt. Sila, ein Kinderbuch der grönländischen Autorin Lana Hansen. Weitere Bücher sollen jetzt folgen in diesem Verlag und Nicole Mertes erzählt Ihnen, was Lally Liebert da vorhat.
Es ist gemütlich in dem kleinen Verlagshaus in der Dauner Innenstadt. Der Verlag Kraterleuchten, zu dem der Inuit-Verlag gehört, hat seinen Sitz in einem ehemaligen Friseursalon. Vom Mobiliar haben sie 3 Lederdrehstühle übernommen. Hinter einem kleinen runden Tisch und einer roten Stehlampe steht in einer Regalwand das gesamte Sortiment. Lally Liebert ist in Grönland geboren und in der Hauptstadt Nuuk aufgewachsen, wo ihre Eltern und Geschwister leben. In Grönland lernte sie ihren Mann, den Downer-Fotografen Sven Nieder, kennen. Er erzählt.
Also ich habe damals einen Auftrag bekommen, ein Schamanentreffen auf Grönland zu fotografieren, wo Schamaninnen und Schamanen aus der ganzen Welt kamen, aber auch Älteste. Und da habe ich auch für mich gedacht, das ist eine einmalige Gelegenheit und wahrscheinlich werde ich nie wieder in meinem Leben Grönland besuchen. Aber da habe ich meine Frau kennengelernt, seitdem bin ich fast jedes Jahr auf Grönland. Ja, und das war eine beeindruckende Begegnung, sowohl mit dem Land, aber eben auch und ganz besonders mit den Menschen und der grönländischen Kultur.
Sie leben mit ihrer gemeinsamen Tochter, die in beiden Kulturen aufwächst, in der Eifel. Aber ein bisschen Grönland will Lally Libbert mit dem Inuit-Verlag nach Deutschland bringen, sagt sie.
Da ist eine riesige Kunstszene in Grönland, eine riesige Musikszene.
Vor allem die Kultur der Inuit, der Ureinwohner Grönlands, erlebt eine Renaissance. Sie wurde in der Kolonialzeit durch Dänemark lange unterdrückt und verboten, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verdrängt, was bis heute schmerzhafte Wunden hinterlassen hat. Grönland gehört immer noch zu Dänemark, genießt aber seit 1979 weitgehende Autonomie. Gerade die jüngsten Vorfälle, wie Begehrlichkeiten des US-Präsidenten, Grönland zu kaufen, verstärken das Bewusstsein für die eigene Kultur und den Prozess der Dekolonisierung, sagt sie.
Wir haben ein Motto: Nothing about Greenland without Greenland.
Sehr beliebt in Grönland sind Mythen und Sagen, die jahrhundertelang mündlich überliefert und erst im 19. Jahrhundert auch schriftlich festgehalten wurden. In Silla, dem ersten Buch des Inuit-Verlages, spielen grönländische Mythen eine wichtige Rolle. Auf Grönländisch bedeutet Silla Wetter und auch Vernunft, sagt Lally Libbert.
Und es ist eine wunderbare Geschichte über Mythen, Sagen, Klimawandel, eine liebe Geschichte ab 8 bis 12 circa so.
Protagonist ist der 9-jährige grönländische Junge Tulugak, der sich in einen Raben verwandeln kann und vom Geist des Inlandeises beauftragt wird, die Natur zu retten und die Mutter des Meeres zu treffen und auf dem Weg zu ihr alle möglichen Herausforderungen meistern muss. Lally Libbert liest einen kleinen Abschnitt auf Grönländisch vor.
Tulugak isikani nilertissima rissut erritipai sorglumi rechussimassut.
Die Geschichte Silla kombiniert fantastische Abenteuer und Inuit-Mythen mit den aktuellen Gefahren durch den Klimawandel, wie der Schneeschmelze und mit dem ganz normalen Alltag eines Kindes im modernen Grönland. Es spiegelt viel vom grönländischen Lebensgefühl wider, findet Sven Nieder.
Das ist ein sehr lebensbejahendes Volk, die wissen, dass das Leben lebensgefährlich ist. Und das finde ich sehr angenehm, weil man sehr viel auf Selbstverantwortung setzt und sich auch selber Dinge zutraut.
Für 2026 hat Lally Libbert mit ihrem Inuit-Verlag schon 2 konkrete Buchprojekte. In der Regel sind die Bücher, die sie auswählt, schon von Grönländisch auf Dänisch übersetzt. Die Übersetzer ins Deutsche wählt sie sorgsam aus.
Das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass meine Übersetzer haben ein bisschen Verständnis für meine Kultur, Sprache und die muss ein gutes Gefühl haben.
Bestiarium Grönlandica wird der Titel des Buches sein, das zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr erscheinen wird, sagt Lellys Mann, der Fotograf und Verleger Sven Nieder.
Da werden alte mythologische Figuren interpretiert von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Von sehr, sehr modern bis zu traditionell.
Doch auch zeitgenössische grönländische Literatur ist im Programm des Inuit-Verlages. Eine Sammlung von Kurzgeschichten der grönländischen Autorin Sorin Steenholdt, Zombieland, Zombie-Nunat ist der Titel.
Da bin ich besonders drauf gespannt, weil sie natürlich ein Grönland zeigt, das wir hier in Deutschland sicher anders wahrnehmen.
Lally Libbert repräsentiert auch den Grönländischen Autorenverein in Deutschland, zuletzt auf der Frankfurter Buchmesse. Jetzt ist sie wieder mehrere Monate auf Grönland und spricht mit Autorinnen und Autoren, deren Bücher sie im Inuit-Verlag auf Deutsch veröffentlichen will.
Da kommen einige grönländische Bücher auf uns zu und schon da ist das erste Buch Silla, eine grönländische Fabel über die Liebe und das Schmelzen des Eises von Lana Hansen. Für 18 Euro ist dieses Buch zu haben. Mein Kollege Georg Gruber, der stellt Ihnen jetzt das Hörbuch Menschenbilder vor. Das Hörbuch erzählt von einer besonderen Freundschaft zwischen Sinti-Familien und dem Düsseldorfer Künstler Otto Pankok. Und es erzählt von Sinti und Roma, die im Nationalsozialismus deportiert und misshandelt und ermordet wurden.
Anfang der 1930er Jahre gab es eine Sinti-Siedlung in Düsseldorf-Heinefeld. Der Maler Otto Pankok gewann das Vertrauen der Menschen dort. Er freundete sich mit ihnen an und porträtierte sie. Schwarz-weiß als Kohlezeichnung, Radierung oder Holzschnitt. Ausdrucksstarke Bilder sind das, fernab von romantisierenden Klischees. Zu sehen auch im umfangreichen und sehr informativen Booklet zum Hörbuch.
Papa, ganz bestimmt erinnerst du dich an die beiden lustigen Jungen, die du gemalt hast. Papillon und Härteli.
Wie könnte ich die beiden Lausbuben je vergessen? Vor allem den Papillon. Keinen habe ich so oft gemalt wie ihn.
Das Hörbuch besteht, neben Informationen zur Verfolgung der Sinti und Roma während der NS-Zeit, aus Gesprächen zwischen Otto Pankok, seiner Frau Hulda und der Tochter Eva, die viel von der persönlichen Verbindung zwischen der Familie und den Sinti vermitteln. Sehr lebendig und gegenwärtig klingt das dank der Stimmen von Thomas Balu-Martin, Claudia Mischke und Lisa Biel. Auf sehr eindrückliche Weise wird so dem Schicksal der von Otto Pankok porträtierten Menschen nachgegangen. Welche Grausamkeiten hatten sie während der NS-Zeit zu erleiden? Wer kehrte nie wieder aus den Konzentrationslagern zurück, in die sie deportiert wurden?
Sie wurden alle reingepresst in die Waggons. Mit nichts als der Kleidung, die sie trugen. 50, 60 Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Toiletten. 6 Tage lang oft unterwegs. Wie hält ein Mensch das aus?
Zu hören sind auch Interviews mit Überlebenden, die nach dem Krieg geführt wurden. Erschütternde Dokumente menschlicher Grausamkeit.
Nichts zu essen, haben wir uns alte Kartoffelschale gesucht oder tote Katzen haben wir gegessen. Und damit hat uns unsere Mutter durchgeklagt. Ja, mein Vater ist da geblieben, haben sie praktisch totgeschlagen. Der hatte Typhus und wurde noch geschlagen. Jeden zweiten Tag ein Viertel Brot haben wir gekriegt. Nichts zum Anziehen, nackig durch den Schnee. Da haben wir alle 5 Kinder bei meiner Mutter unterm Rock geschlafen. Wie so Huhn mit den Jungen. Ja, und unser Vater ist bei uns zwischen die Kinder gestorben. Er wollte nicht, hat sich gegen gewehrt, ist aber trotzdem gestorben. War auch noch jung.
Mehr als 2 Stunden dauert diese eindringliche Produktion, die auf jahrelangen Recherchen der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf basiert. Konzeption, Dramaturgie und künstlerische Leitung, Jan Rolfing. Zu hören sind auch Musiker, die Nachfahren der Sinti vom Heinefeld sind, das Feigeli-Prisor-Quartett. Die ausgewählten Stücke begleiten diese große Erzählung von Ausgrenzung, Tod, Trauer und Überlebenswillen und Freundschaft. Musik als Seelenheilmittel. Nach dem Krieg mussten die Sinti und Roma jahrzehntelang dafür kämpfen, um als NS-Verfolgte anerkannt zu werden. Otto Pankok setzte sich bis zu seinem Tod 1966 für sie ein.
Du hast Geißer gemalt, abgemagert bis auf die Knochen. Ihr Gesicht, ihre Augen gezeichnet von dem unermesslichen Leid, das sie ertragen musste. Es war Anfang 1947. Da konntest du zum ersten Mal wieder deine Zigeunerbilder ausstellen. Deine Bilder waren Anklagen gegen den Völkermord. Gleichzeitig aber waren sie auch Zeugen der Situation der Überlebenden.
Menschenbilder ist ein wichtiges Stück Zeitgeschichte. Auch in der künstlerischen Umsetzung, in der Verbindung von Musik, Dialogen und Sachinformationen gelungen. Und zugleich eine Mahnung, denn auch heute noch werden Sinti und Roma in Deutschland diskriminiert.
Das Hörbuch Menschenbilder, Otto Pankok, Bilder und Erzählungen einer Freundschaft zu den Düsseldorfer Sintize und Sinti. Das ist erschienen im Griot Verlag.